Ja, der Wiener Theologieprofessor Paul Zulehner, er meint, obwohl in den Landeskirchen und auch in vielen Freikirchen ein Negativtrend bei den Mitglieder- und Besucherzahlen festzustellen ist, befinde sich unsere gesamte Gesellschaft in einer Art Respiritualisierungsphase, so nennt er das. Er sieht keinen Abbruch des Glaubens, sondern eine zunehmende Sehnsucht nach Gott. Und diese Sehnsucht drückt sich in verschiedenen Äußerungen aus, zum Beispiel so: Gott ist für mich ein Begriff für das, was die Welt erschaffen hat. Nach jeder längeren Autofahrt, ein anderer sagt das so, spreche ich ein Dankgebet. Ich weiß zwar nicht zu wem, aber ich finde das wichtig. Und ein Dritter sagt, ich glaube an Gott oder so etwas, aber ich habe da kein konkretes Bild. Das wären einige Antworten von Menschen, die bei einer Umfrage im Zusammenhang mit Pro Christ nach ihrem persönlichen Glauben befragt wurden. Die Auswertung der Gespräche ergab dann durch die Bank, die meisten Menschen glauben, dass es eine Art höheres Wesen gibt. Wer und was dieses höhere Wesen nun ist, wurde aber sehr unterschiedlich bewertet. Die Umfrage ergab auch, statt an die Auferstehung von Jesus zu glauben oder auch an die eigene Auferstehung, glauben viele, nach dem Tod wiedergeboren zu werden, in welcher Art und Weise auch immer. Insgesamt wurde deutlich, es scheinen alle spirituellen Wege erlaubt zu sein, frei nach dem Motto, alle Wege sind gut, wenn man sie nur ernsthaft geht. Und so erlebt schon seit längerer Zeit die Esoterik eine Hochkonjunktur. Ob das nun fernöstliche Meditationsformen sind oder Heilbehandlungen wie Reiki oder Lebensberatung durch Horoskope in der Tageszeitung oder auch im Fernsehen, in Privatsendern. Alles hochgradig religiöse Dinge, die man auch spirituell nennt. Es geht um Transzendenz, um Übersinnliches. Viele Angebote gibt es in dieser Richtung. Du brauchst nur mal in eine Buchhandlung zu schauen und da unter dem Stichwort oder der Rubrik Lebenshilfe schauen, welche Bücher dort angeboten werden. Kannst du finden etwas über Bachblüten und über Yoga und Tarot und Astrologie und dergleichen mehr. Viele Menschen suchen etwas Geheimnisvolles, etwas Mystisches oder gar Göttliches. Ja, und das ist eigentlich gar nichts Neues. Denn schon zur Zeit des Apostels Paulus hatte das spirituelle Hochkonjunktur. Er lebte in einer ganz ähnlichen Welt wie wir heute, was die Moral der Menschen betrifft und auch ihre religiösen Denkweisen. Im antiken Athen zum Beispiel gab es so eine Art religiöser Supermarkt, in dem es nur so wimmelte von verschiedenen Göttern und Glaubensrichtungen und religiösen Angeboten. Und die Christen waren absolut in der Minderheit. Auch für heute gilt, wenn wir mit Menschen über das Thema Glauben ins Gespräch kommen, dann sollten wir nie davon ausgehen, dass die gar nichts glauben, sondern dass die vieles glauben. Man nennt das eine Patchwork-Religion. Das heißt, aus den verschiedenen Glaubensvorstellungen werden Teile entnommen und zu einer neuen eigenen Religion zusammengefügt. Manche dieser Teile stammen dabei auch aus der Bibel. Das sind auch unsere Erfahrungen bei den Gesprächen am Elseradweg. Ich denke zum Beispiel an einen esoterischen, schamanischen Heiler, der uns am Radweg erzählte, dass er zur Zeit der Griechen schon mal gelebt hätte. Und dass er Gott in allem sieht, was existiert. Und er zitierte dann aber auch einige Bibelverse, die er gut und wichtig fand und sagte uns, er wäre Jesus schon in einer Vision begegnet. Eine ähnliche Patchwork-Religion war auch damals zu Paulus Zeiten in. Paulus besuchte mal auf einer Missionsreise die Stadt Athen und schaute sich darin interessiert um. So lesen wir in der Apostelgeschichte, Kapitel 17. Und bei seinen Stadtrundgängen, da fielen ihm viele beeindruckende Dinge ins Auge. Zum Beispiel Statuen, in Metall gegossene, kraftstrotzende Männer, Götter und liebevoll in Steinen gemeißelte Göttinnen blickten ihn an. Er sah auch eine Unmenge von Altären, auf denen Menschen diesen verschiedenen Göttern Opfer darbrachten. Zeus, dem Vater aller Götter, könnte auf einem dieser Altäre gestanden haben, auf einem anderen vielleicht für Aphrodite, die Göttin der Schönheit und der Liebe und so weiter. Die Zahl der Götter und Altäre schien überhaupt kein Ende zu nehmen. Ich habe es gelesen, dass es etwa 3000 Götzenbilder in der damaligen Stadt Athen gab. Kein Gott durfte vergessen werden. Alle wollten geehrt und gewürdigt sein, denn sonst könnte es passieren, dass man sich den Zorn und die Rache dieser vergessenen Gottheit zuzog. So dachten die Athener. Und deshalb hatten sie auch einen Altar aufgestellt, der die Aufschrift trug: für einen unbekannten Gott. Solch einen Altar hat man in Rom gefunden, für einen unbekannten Gott. Das ist der hier. Es wird uns berichtet, dass diese gewaltigen Götterbilder Paulus nicht unberührt gelassen haben. Sicher hat er die künstlerische Leistung der Bildhauer bewundert. Aber das vorherrschende Gefühl in ihm war, so lesen wir in der Bibel, Empörung. Paulus regte sich innerlich fürchterlich auf über diesen Götzenkult. Er, der das Alte Testament sehr gut kannte, wusste, wie der einzige, der lebendige Gott über Götzendienst denkt. Götzendienst ist in Gottes Augen ein abscheuliches Verbrechen, das in Israel mit dem Tode bestraft wurde. Und nun hier in Athen so viele Götzendiener, so viele verblendete Religiosität, das war ihm wohl selten begegnet. Empörend das, diese Gottlosigkeit, dieser Götzenkult. Ich weiß nicht, empfindest du auch manchmal so, wenn du die vielen unterschiedlichen religiösen Angebote und Sichtweisen und Meinungen der Menschen in den Medien oder sonst wo serviert bekommst? Wenn du das so wahrnimmst heute. Aber nun ist das sehr schön zu sehen, dass Paulus sich von seiner Empörung nicht daran hindern lässt, mit diesen religiös so anders tickenden Menschen ins Gespräch zu kommen und sie kennenzulernen. Darum predigte er die gute Botschaft von Jesus nicht nur täglich in den jüdischen Synagogen, sondern sprach auch auf dem Marktplatz über Jesus. Dort, wo 300 Jahre zuvor auch ein Sokrates mit interessierten Bürgern über seine Gedanken diskutiert hatte. Dort auf der Straße und nicht nur im Gottesdienstraum brachte Paulus das Evangelium unter die Leute. Das würde heute heißen, in die Fußgängerzone und auf die Stadtfeste, in Fernsehtalkshows und auch an den Radweg. In die Öffentlichkeit gehört die gute Nachricht von Jesus, in persönlichen Gesprächen, unter vier Augen, aber auch in größeren Gruppen und Kreisen. Und auch auf dem Areopag, einem Platz in Athen, wo sich damals die Gelehrten trafen und ihre Weisheit ausgetauscht haben, diskutierte Paulus mit den Leuten. Heute hieße das eben zum Beispiel in die Unis zu gehen. Alle hörten Paulus damals aufmerksam zu, denn die waren, so sagt uns der biblische Bericht, notorisch neugierig. Und so wurde Paulus eines Tages von ihnen gebeten, ihn doch ausführlich von seiner neuen, für sie völlig fremden Religion zu erzählen. Und sie sagten zueinander, er scheint irgendwelche fremden Götter zu verkündigen. Und dieser Areopag, der liegt etwa 300 Meter vom Marktplatz entfernt auf einem herausragenden kahlen Kalkfelsen dort in Athen, 100 Meter hoch. Und dort ergriff Paulus das Wort. Und ich lese uns einmal, was er dann gesagt hat zu den Leuten. Paulus trat in die Mitte des Areopags und sagte, ihr Männer von Athen, ich sehe, dass es euch mit der Religion sehr ernst ist. Ich bin durch eure Stadt gegangen und habe mir eure heiligen Stätten angesehen. Dabei habe ich auch einen Altar entdeckt mit der Aufschrift für einen unbekannten Gott. Und was ihr da verehrt, ohne es zu kennen, das mache ich euch bekannt. Es ist der Gott, der die Welt geschaffen hat und alles, was darin lebt. Als Herr über Himmel und Erde wohnt er nicht in Tempeln, die ihm die Menschen gebaut haben. Er ist auch nicht darauf angewiesen, von den Menschen versorgt zu werden, denn er selbst gibt ihnen das Leben und alles, was sie zum Leben brauchen. Er hat aus einem einzigen Menschen die ganze Menschheit hervorgehen lassen, damit sie die Erde bewohnt. Für jedes Volk hat er im Voraus bestimmt, wie lange es besteht und in welchen Grenzen es leben soll. Und er hat gewollt, dass die Menschen ihn suchen, damit sie ihn vielleicht ertasten und finden könnten. Denn er ist ja jedem von uns ganz nah. Durch ihn leben wir doch, regen wir uns und sind wir. Aber wie es einige eurer Dichter ausgedrückt haben, wir sind sogar von seiner Art. Wenn wir Menschen aber von Gottes Art sind, dann dürfen wir nicht meinen, die Gottheit gleiche den Bildern aus Gold, Silber und Stein, die von Menschen mit ihrer Erfindungskraft und Kunstfertigkeit geschaffen wurden. Nun, Gott ist bereit, mit Nachsicht über das hinwegzusehen, was ihr bisher aus reiner Unwissenheit getan habt. Jetzt aber fordert er alle Menschen überall auf, umzudenken und einen neuen Anfang zu machen. Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er über die ganze Menschheit ein gerechtes Gericht halten will, und zwar durch den Mann, den er dazu bestimmt hat. Ihn hat er vor aller Welt dadurch ausgewiesen, dass er ihn vom Tod auferweckt hat. Als sie Paulus von der Auferstehung reden hörten, da lachten ihn einige aus. Und andere sagten, darüber musst du uns ein andermal mehr erzählen. Als Paulus darauf die Versammlung verließ, schlossen sich ihm ein paar Männer an und kamen zum Glauben. Darunter Dionysius, der dem Areopag angehörte, dem damaligen Stadtrat. Außerdem eine Frau namens Damaris. Soweit. Ich stelle meine Predigt und diesen Text heute Morgen unter das Thema »Einsam vom Glauben reden«. Um Glaubensvermittlung und Mission ging es auch am Freitag bei dem vierten Perspektive-Treffen. Und es ist auch das Jahresthema der Evangelischen Gesellschaft, unserem Dachverband, unserer Kirche. Glauben mit anderen teilen. So kann diese Predigt heute auch ein Baustein sein und ein Beitrag zu diesem Thema. Also Paulus beginnt seine Rede auf dem Areopag so. Er sagt, Männer von Athen, ich sehe, dass ihr in jeder Beziehung den Göttern sehr ergeben seid. Wir können auch übersetzen, ich sehe, dass ihr sehr religiös seid, dass es euch mit der Religion sehr ernst ist. Tja, Moment mal, spricht Paulus hier über den Götzendienst, die er bei seinem Rundgang gesehen hat und über die er so sehr empört war? Was ist denn hier mit Paulus los? Jetzt hat er also schon mal die Aufmerksamkeit der Leute und diese einmalige Chance aufzuzeigen, wie falsch die Athener liegen mit ihrem Götzendienst. Jetzt könnte er ihnen doch sagen, dass Götzendienst für Gott eine abscheuliche Sünde ist, wie das auch in der Bibel steht. Aber Paulus sagt gar nichts davon. Bekommt er jetzt plötzlich kalte Füße, weil er all diesen gebildeten und klugen Leuten dagegenübersteht? Traut er sich nicht mehr, das zu sagen, was ihm wichtig ist und vor allem, was auch die Wahrheit ist? Geht Paulus faule Kompromisse ein? Nein, nichts von all dem. Was wir gerade gehört haben, ist eine Lektion darüber, wie wir unseren Glauben mit anderen teilen können. Wie wir es schaffen, Jesus ins Gespräch zu bringen, einfühlsam und liebevoll. Was können wir denn von Paulus lernen, für unsere Begegnung und Gespräche über den Glauben mit Leuten, die Jesus noch nicht persönlich kennengelernt haben? Ich denke vor allem eins, das scheint mir das Wichtigste zu sein. Paulus hat Respekt vor dem Glauben seiner Gesprächspartner und stellt sich auf ihre Vorstellungswelt ein. Ist das nicht erstaunlich, wie sanft und einfühlsam Paulus hier auftritt? Wenn man das mal vergleicht mit alttestamentlichen Propheten, die in Israel gegen den Götzendienst gewettert haben und den angeprangert haben. Man fragt sich, warum ist Paulus denn so vorsichtig? Warum macht er nicht seiner inneren Empörung Luft? Was steckt hinter seinem Verhalten? Wird er hier plötzlich diplomatisch und fängt an zu taktieren, unehrlich zu werden, nur um dadurch gewisse Vorteile zu erlangen? Nein, das kann nicht der Grund sein. Bedenken wir aber Folgendes. Die Berichte in der Apostelgeschichte zeigen uns, der Missionar Paulus konnte in seinen Predigten vor Juden davon ausgehen, dass sie die Aussagen des Alten Testamentes kannten und auch als wahr akzeptierten. Und so hatte er eine gemeinsame Basis des Verstehens, auf der er aufbauen konnte. Er redete von den Glaubensvätern und erzählte die Geschichte Israels, zitierte auch viele Bibelstellen aus dem Alten Testament. Aber vor Heiden redete Paulus in einer ganz anderen Art und Weise. Warum? Weil sie die Bibel nicht kannten und sie auch nicht als Gottes Wort akzeptierten. Und deshalb musste Paulus seinen Hörern in Athen entgegenkommen, in ihre Gedanken- und Glaubenswelt, weil sie ihn sonst gar nicht verstanden hätten und vielleicht auch gar nicht zugehört hätten. Es ist interessant festzustellen, Paulus zitiert bei den Athenern keinen einzigen Bibelvers, wie er das in anderen Predigten in den Synagogen immer getan hat. Kannst du nachlesen, zum Beispiel in Apostelgeschichte 13. Also er begegnete diesen Menschen damals, die einfach neugierig sind, über diesen neuartigen Jesusglauben was hören wollten. Er begegnet ihnen auch nicht überheblich und er sagt nicht plump: Vergesst alles, was ihr bisher gedacht und geglaubt habt, das war sowieso alles ganz verkehrt und alles, was ihr bisher in eurer Religion gemacht habt, war unnütz und Gott verachtet sowas. Nein, Paulus redet anders mit ihnen. Er lässt sich auf die Denkweise seiner Zuhörer ein, er holt sie ab von da, wo sie stehen. Er spricht sie auf ihren Glauben an, benutzt ihre Vorstellungen, um sie in ihrer Gotteserkenntnis dann weiterzuführen. Ja, und wie macht er das? Er erwähnt zum Beispiel positiv, wie sehr sie ihren Glauben ernst nehmen. Er wertet ihre Frömmigkeit und Religiosität, ihre Spiritualität, würden wir heute sagen, erstmal positiv. Ich sehe, dass ihr den Göttern sehr ergeben seid, wie religiös ihr seid. Vielleicht erstaunt dich diese Aussage. Kann man denn Götzendienst irgendwie loben? Nein, doch. Nein, denn kein Christ sollte die Verehrung eines falschen Gottes loben und so tun, als wäre das völlig egal, an wen man glaubt und was man verehrt. Nach dem Motto Hauptsache, man meint es ehrlich mit seinem Glauben. Das hat Paulus im Übrigen auch gar nicht getan. Er hat mit seinen anerkennenden Worten nicht ihre falschen Glauben als gleichwertig mit dem christlichen Glauben anerkannt, sondern er lobte nicht die Form oder den Inhalt ihres Glaubens, sondern er hatte Achtung vor ihrem Einsatz für die Götter und ihren Wunsch, ihnen zu dienen. Und ja, hat Paulus nicht recht, wenn er ihre Sehnsucht nach Gottes Verehrung lobt? Ist das nicht lobenswert, wenn Menschen nach Gott fragen, wenn sie jemanden über sich respektieren? Damit gestehen sie doch schon mal ein, dass der Mensch nicht das Maß aller Dinge ist, wie viele heute glauben. Ist es nicht lobenswert, wenn jemand bereit ist, sich vor einem göttlichen Wesen und seiner Autorität zu beugen und dessen Hilfe und Schutz erwarten und nicht sich selbst zu einer Art Gott zu machen, auch wenn der Glaube fehlgeleitet ist? Und noch eine Überlegung: Verbietet es nicht auch der Respekt vor den anderen und seiner Glaubensüberzeugung, sich überheblich über falschen Glauben eines anderen zu stellen? Denn denk mal an das, was Jesus in seiner sogenannten goldenen Regel gesagt hat. Es heißt in Matthäus 7, behandelt die Menschen so, wie ihr selbst von ihnen behandelt werden wollt. Aha, jetzt versetz dich mal in die Lage eines Menschen, der alles Mögliche glaubt, nur nicht das, was in der Bibel steht. Denk mal, er glaubt und verehrt das, was er oder sie in der Familie gehört hat, in der Schule gehört hat, vielleicht auch in der Kirche, was ihnen als Wahrheit angeboten wurde oder was sie aus Büchern haben, im Internet gelesen haben. Und dieses Verhalten kann man doch nicht verurteilen, oder? Das muss man doch erstmal respektieren. Paulus tut das und sagt zu seinen Hörern: Gott ist bereit, mit Nachsicht über das hinwegzusehen, was ihr bisher aus reiner Unwissenheit getan habt. Das nenne ich eine nachsichtige Haltung. Die sollten auch wir einnehmen, meine ich, wenn jemand auf seiner spirituellen Suche eben noch nicht beim biblischen Glauben und bei Jesus angekommen ist. Denn überleg mal, wie reagierst denn du, wenn jemand deinen Glauben angreift und sagt, das ist unmöglich, sowas kannst du nicht glauben, du Fundamentalist. Gehen wir nicht automatisch in die Defensive, in Verteidigungsposition und sind gar nicht mehr fähig und offen dafür, uns anzuhören, was der andere denn uns wohl sagen will. Genauso reagieren Nichtchristen auch, wenn wir ihre Religion gleich abqualifizieren. Wir sollten bedenken, hinter all diesem Götzendienst, hinter aller Spiritualität, auch heute, steckt eine innere Unruhe, die Sehnsucht nach Lebenserfüllung, nach Sinn und nach Frieden für die Seele. Dahinter steckt letztlich eine Suche nach dem lebendigen Gott. Nun können wir uns mal fragen, wie heißen denn die Altäre und die Götzen des modernen Menschen? Wie heißen sie? Ich sag mal Besitz und Geld, Silber und Gold. Egoistische Selbstverwirklichung und ein selbstbestimmtes Leben, Esoterik und Sex und Gesundheit und so weiter, vieles mehr. Ein Christ berichtet Folgendes. Meine Schwester, die Jesus noch nicht persönlich kennt, die erzählte mir einmal Folgendes. Sie war nach dem Sport mit einigen Frauen noch in einer Kneipe und dort erzählte sie in lockerer Runde von ihren Rückenschmerzen. Auf einmal legte eine der Frauen ihr die Hand auf einen bestimmten Punkt auf der Schulter und es strömte Wärme auf diese Stelle und die Schmerzen gingen weg. Seit diesem Erlebnis beschäftigt sie sich intensiv mit Reiki. Inzwischen hat sie 2 Kurse besucht. Und jetzt macht sich der Erzähler Gedanken darüber, was wohl hinter diesem Verhalten steckt. Ja, was soll man sagen? Sie macht das, was es ihrer Meinung nach ein Gewinn für sie ist, auch wenn sie finanziell dafür einiges bereit ist hinzubuttern. Hinter ihrem Interesse an Reiki steckt ein ganz anderes Interesse, nämlich die Sehnsucht nach Heilung und nach Frieden. Dass sie erkennt, dass es den Frieden letztlich nur bei Gott gibt, dafür bete ich und hoffe ich schon seit langem. Und darüber wird er sicherlich auch mit seiner Schwester bei geeigneter Gelegenheit mal reden. Das Thema Heilung, Herzensfrieden, ist das Thema, das bei der Schwester der Einstieg in so ein Glaubensgespräch sein kann. Denn das sollten wir uns gut merken. Es ist immer besser, bei den wahren Bedürfnissen der Leute anzuknüpfen, als ihnen einreden zu wollen, was unserer Meinung nach ihre wahren Bedürfnisse sind oder sein sollten. Was ich hier von Paulus vor allen Dingen lerne, ist, sich auf sein Gegenüber einzulassen. Denn es ist so wichtig, den anderen nicht zu verurteilen oder ihn als verwirrten Dummbachs dastehen zu lassen, den wir mal kräftig belehren müssen. Also sagen wir besser nicht, warum machst du das eigentlich mit diesem ganzen Esoterik-Kram? Das ist falsch. Weißt du nicht, dass man dadurch unter einen okkulten Bann gerät oder so ähnlich? Frage, wäre diese Art zu reden der Weg, jemanden neugierig auf Jesus zu machen? Jesus sagt, wir sollen unseren Nächsten lieben. Und den Nächsten lieben heißt auch, ihn mit seinen Bedürfnissen und Ansichten ernst nehmen und ihm dann verständnisvoll und einfühlsam den Weg zu zeigen, wie er Gottes wahres Wesen kennenlernen kann und auf welche Weise seine Bedürfnisse durch Jesus wirklich gestillt werden können. Das gelingt einem natürlich mal mehr, mal weniger, aber wir sollten immerzu darüber oder da bemüht sein zu verstehen, was den anderen im Innersten wirklich bewegt, und nicht nur das falsche Denken und Verhalten kritisieren. Was ihn beschäftigt, warum er so denkt und lebt, das zu erfahren ist wichtig. Warum er so glaubt, wie er glaubt, was ihn vielleicht dahin gebracht hat, welche Sehnsucht er damit stillen will, welche Ängste er damit überwinden will. Wenn wir das tun, dann werden wir nämlich garantiert gute Anknüpfungspunkte finden. So wie Paulus damals, um Menschen neugierig zu machen auf Jesus. Und dann können wir ihnen von unserer Beziehung zu Jesus erzählen und auch bezeugen, wer er ist und was er alles kann. Also, um das mal an einem Beispiel zu erklären, wenn ich mit Nichtchristen über den Glauben spreche, versuche ich immer an dem anzuknüpfen, was bei ihm vorhanden ist. Bei vielen gibt es gewisse Vorstellungen auch über den christlichen Glauben und wenn das nur ist, dass jemand weiß, das hat was mit Nächstenliebe zu tun. Ich sage dann im Gespräch nicht etwa, dein Glaube ist nicht richtig, dir fehlt Jesus. Oder dein Gebet hört Gott gar nicht, weil du ja nicht sein Kind bist. Bibellesen bringt gar nichts, weil dir der Heilige Geist noch fehlt. Sondern sinngemäß sage ich, du glaubst an Gott, das ist prima. Du betest, gut. Du liest in der Bibel, du bist hilfsbereit, weiter so. Aber du kannst Gott noch mehr und noch persönlicher erleben durch eine vertrauensvolle Beziehung zu Jesus oder so ähnlich. Wenn wir erfahren, was für einen Glauben andere so haben, fällt es uns leichter zu erkennen, wo sie auf ihrer Glaubensreise so stehen und wie wir sie dann von da zu Jesus leiten können. Und wenn andere uns von ihrem Glauben berichtet haben, wie sie Glauben verstehen, dann haben wir im Gegenzug auch besser Gelegenheit, von dem zu erzählen, was uns wichtig ist und wie wir das verstehen mit Gott und auch erleben vor allen Dingen. Dann haben wir gute Chance, aufmerksame Zuhörer zu finden. Solche Anknüpfungspunkte ergeben sich eigentlich immer wieder in den verschiedensten Situationen des Alltags, wenn wir Menschen begegnen. Wenn Paulus im ersten Korintherbrief erklärt, er stelle sich bei seinen Missionsbemühungen in seinem Reden und Verhalten auf Juden und Heiden ein, auf ihre unterschiedlichen kulturellen und religiösen Hintergrund, dann sollten auch wir genau das tun, wenn wir heute mit Menschen über Jesus reden wollen. Es geht dabei um ein sich hineinbegeben in das Denken und Verstehen wollen der Lebenssituation der Menschen, mit denen wir über Jesus reden wollen. Wir müssen nicht nur wissen, was wir glauben, wenn wir gute Missionare sein wollen, sondern wir sollten auch in etwa wissen, was derjenige glaubt, den wir zum Glauben an Jesus führen wollen. Das ist ein Grundanliegen, das jeder Missionar, der zumindest im Ausland missioniert, gesagt bekommt. Und ich denke, wir leben auch in einem Missionsland. Und die Frage ist da schon, wie nah sind wir den modernen Heiden, den nichtchristlichen Mitmenschen eigentlich? Verständnis für den anderen gewinnen heißt doch, sich mit der Lebenswelt des anderen vertraut zu machen, ihre Kultur zu begreifen und kennenzulernen, ihre Lieder, die sie lieben, ihre Literatur, die sie lesen, Filme, die sie sich anschauen, eben ihre Götzen. Das heißt, woran ihr Herz hängt. Das zu erkennen, worauf sie sich im Leben verlassen, denn das ist dein Gott, worauf du dich im Innersten verlässt. Wenn du letztlich wem du vertraust, woran dein Herz total hängt. Wir haben an Paulus gesehen, dass er wirklich mit offenen Augen und Interesse durch die Stadt gegangen ist in Athen. Sonst hätte er diesen Altar für den unbekannten Gott nicht entdeckt. Und Gott hätte ihm auch nicht die Idee eingeben können, das ist doch jetzt der ideale Anknüpfungspunkt für dein Gespräch, Paulus. Sag den Leuten, dass du ihnen etwas über diesen unbekannten Gott sagen kannst. Verstehst du, da gab es damals kaum einen, den diese Frage nicht interessiert hätte, weil sie ja diesen Altar mit dieser Widmung dort in der Stadt stehen hatten. Und was für ein toller Anknüpfungspunkt. Paulus greift die Bedürfnisse der Menschen auf. Paulus hat auch mit total wachem Geist die Literatur der Griechen gelesen, ihre Dichter und Denker, denn er zitiert in seiner Ansprache den heidnischen Schriftsteller Aratus mit einem Satz. Er sagt, wir sind von Gottes Art. Das war kein Bibeltext, das war weltliche Literatur, die er zitierte. Lasst uns wie Paulus offene Augen und Ohren haben für die Glaubens- und Denkweise unserer Mitmenschen und durch Liebe erkennen, welche Bedürfnisse sie haben. Gott kann uns dadurch die Tür zu ihrem Herzen zeigen, durch die wir ihnen dann die gute Nachricht von Jesus ans Herz legen können. In einem Gespräch oder durch ein Buch, das wir schenken oder durch einen Hinweis auf ein YouTube-Video oder. Und vielleicht ergibt sich dann auch später mal die Gelegenheit, jemandem ganz konkret den Weg zu Jesus zu erklären. Verständnis gewinnen für die Menschen wie Paulus, das heißt auch, sie mit den Augen zu sehen, wie Jesus sie hatte. Sie als Menschen in den Blick zu bekommen, die Gott unendlich lieb hat, die aber ohne Jesus wirklich verloren sind. Jesus taten die Menschen damals in Israel schrecklich leid. Sie kamen ihm vor wie Schafe ohne Hirten, die ganz allein und verloren versuchten, ihr Leben zu meistern und mit ihrer Schuld klarzukommen und die ohne enge Beziehung zu Gott waren und deshalb zugrunde gingen. Und da ist schon die persönliche Frage, wie geht es uns da? Sehen wir so unseren Nachbarn, unsere Arbeitskollegin, unseren Friseur oder die Verkäuferin, wie verlorene Menschen, Schafe, die ohne göttlichen Hirten zugrunde gehen. Und wenn Gott dann eine Tür öffnet und wir die innere Bereitschaft haben, dann gebietet die Liebe, dass wir anderen Menschen auch etwas von unserem Gott sagen, der so ganz anders ist, als viele Menschen denken. Aber ich finde schon beachtenswert, Paulus wurde ja gebeten, Näheres über seinen Glauben zu erläutern. Er hält jetzt nicht diese lange Predigt und Rede, weil er meint, diese Menschen haben das jetzt mal nötig, das zu hören, sondern er redet nur, weil sie durch die vorherigen Gespräche und Diskussionen mit Paulus Interesse am Glauben gezeigt hatten. Deshalb sagt er ihnen nun ausführlich etwas über Jesus. Paulus hat also die Menschen zunächst neugierig auf seine Botschaft gemacht und dann erst korrigiert er behutsam die religiösen Vorstellungen und Praktiken der Zuhörer. Denn es ist ja auch wichtig zu verstehen, bevor ein neues Glaubensfundament gelegt werden kann in einem Menschen, muss er erst einmal das Alte beiseite schaffen. So erklärt Paulus den Hörern damals, wer Gott ist, und sagt ihnen, wie Gott sich uns in der Bibel vorstellt und wie er nicht ist. Wie viele falsche Vorstellungen über Gott geistern heute in den Köpfen der Menschen rum. Paulus sagt, und ich fasse mal zusammen, was er in den letzten Versen, die wir gelesen haben, gesagt hat. Paulus sagt, dass Gott unser Schöpfer ist, der souveräne Herrscher, der nicht davon lebt, dass wir ihm was Gutes tun, sondern der uns in seiner Güte das Leben schenkt und erhält. Wir haben einen Gott, der sich um uns kümmert und uns sehr liebt. Ja, und nicht nur das, sondern Gott ist auch zum Greifen nah. Er hat uns den Wunsch ins Herz gelegt, ihn zu suchen. Und er lässt sich auch von uns finden. Aber das geht nur, wenn wir bereit sind, auch den Weg zu gehen, den Gott uns da zeigt. Er verlangt von uns, dass wir umkehren in unserem Denken und Handeln. Das heißt, wir sollten zum Beispiel anerkennen, dass wir einen Retter brauchen, der uns, die wir uns schuldig gemacht haben, vor Gottes Strafgericht bewahrt. Dass Gott uns begnadigt, das können wir uns niemals verdienen durch gute Taten, sondern dazu brauchen wir Jesus. Nur wer dem gekreuzigten und auferstandenen Jesus glaubt, muss sich vor Gottes Gerichtstag gar nicht mehr fürchten. Denn auf dem Richterstuhl wird an dem Tag Jesus sitzen, der alle die, die ihm ihr Vertrauen schenken, nicht verurteilen wird, sondern rettet. Tja, als Paulus so weit war, dass er von der Auferstehung von Jesus gesprochen hat, da fingen einige Zuhörer an zu lachen und Paulus musste das Ganze abbrechen. Tja, das kann uns auch passieren, wenn wir anderen von Jesus sagen, dass die dann mit Unverständnis oder Spott reagieren. Wir sehen, dass Liebe zu den Menschen und Einfühlungsvermögen bei Paulus nicht dahin geführt hat, dass er die Themen des christlichen Glaubens, die für Nichtchristen eher unangenehm sind, dass er die verschwiegen hätte. So sprach er von Umkehr und erwähnte die Auferstehung von Jesus als Tatsache und er sprach auch von Gottes Strafgericht, das auf jeden Menschen zukommen wird. So müssen wir auch nicht unbedingt gleich im ersten Gespräch mit Nichtchristen, aber doch später, wenn es dran ist, auf diese grundlegenden Themen zu sprechen kommen, ohne die der christliche Glaube und eine Beziehung zu Jesus nicht zu haben ist. Und falls du damit Schwierigkeiten hast, selber diese Grundwahrheiten des christlichen Glaubens zu erklären, kannst du auch zu einem Glaubensgrundkurs einladen, der in unserer Gemeinde immer wieder angeboten wird, wenn da Interesse ist. Ja, einige Männer und Frauen, die kamen damals zum Glauben an Jesus durch Paulus' Rede. Und ich finde, das ist immer wieder ein Wunder Gottes, wenn Menschen sich öffnen für Jesus. Wie schön, wenn wir auch daran beteiligt sein dürfen. Was lerne ich von Paulus? Was lernen wir, auch solche einfühlsamen Missionare zu werden? Paulus geht mit offenen Augen durch die Welt. Er beschäftigt sich mit der Denk- und Lebenswelt der Menschen. Und er knüpft an den Bedürfnissen der Menschen an. Und er korrigiert dann einfühlsam die religiösen Vorstellungen, besonders das verkehrte Gottesbild. Und schließlich spricht er deutlich von Jesus Christus. Und so wollen wir es auch machen. Gott helfe uns dabei. Amen.